Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute besprechen wir einen Roman, der immerhin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Wir sprechen über Buddenbrooks von Thomas Mann.
Ja, es ist fast schon ein bisschen albern, da noch Worte groß zu verlieren, denn man könnte jetzt stundenlang alleine über die Lebensgeschichte Thomas Mann sprechen. Eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich auch ein paar Tage, um die Buddenbrooks auch nur halbwegs ausreichend zu besprechen. Von daher kann eigentlich diese heutige Runde wohl eher so nur eine Runde von Anstößen sein, denn wir wollen natürlich auch, dass unsere Hörer vielleicht sich dem einmal hingeben, diesen großartigen Roman lesen. Und von daher wollen wir da vielleicht ein paar Anhaltspunkte geben, was gerade jetzt aus einer ökonomischen und auch gesellschaftlichen Perspektive besonders spannend daran ist. Aber ein paar Worte vielleicht zu Thomas Mann doch noch. Thomas Mann ist 1875 geboren worden in der wunderbaren Stadt Lübeck, wo wir letzte Woche auch waren und gelesen haben. Und Thomas Mann war Sohn eines Lübecker Kaufmanns und Senators. Und das spürt man auch natürlich in seinem ersten großen Roman, den Buddenbrooks, die wir heute besprechen möchten. Dieser Roman war damals, als er erschien, erstmal kein großer Erfolg. Er war viel zu groß, viel zu pompös. Und dann in der zweiten Auflage, in der günstigeren Auflage im Fischer Verlag, da wurde es dann sein Riesenerfolg und damit wurde er berühmt. Du hast es eben schon gesagt, Wolfgang, er erhielt dann 1929 dafür den Literaturnobelpreis und damit begann eine unglaubliche Karriere. Also für Marcel Reich-Ranicki ist Thomas Mann der eigentlich wichtigste deutsche Autor des 20. Jahrhunderts und auch nach Goethe der größte deutsche Autor überhaupt. Das hat Marcel Reich-Ranicki immer so gesagt und auch gesagt, dass Thomas Mann das eigentlich selbst wusste, was natürlich noch schlimmer ist, dass diese Arroganz natürlich auch bei Thomas Mann ganz klar vorhanden war. Kann ich übrigens nur empfehlen, es gibt so eine Textsammlung von Marcel Reich-Ranicki, Thomas Mann und Designen mit den ganzen Aufsätzen von Marcel Reich-Ranicki. Ich kannte ihn ja bislang nur als Polemiker, so aus dem Fernsehen, habe das auch immer gerne gesehen, die Sendung. Und da habe ich aber dann, als ich diesen Band jetzt kürzlich mal gelesen habe, da habe ich dann gemerkt, wie tief Marcel Reich-Ranicki aber auch mitunter in die Texte reingegangen ist. Und da war dann nichts mehr von so einer ulkigen Polemik übrig. Interessant ist jedenfalls Thomas Mann nicht nur literarisch, sondern auch politisch. Er ist so ein bisschen zerrissen gewesen im 20. Jahrhundert, könnte man sagen. Noch in den 20er Jahren, sagt man, driftete eher so ein bisschen ins Völkische ab, ja, heißt es. Und später war er dann ein großer Gegner Hitlers, aber er galt quasi schon als der vielleicht wichtigste Exilautor, der sich gegen Hitler positionierte, der dann in die USA ausgewandert war. Und dieses Spektrum von selbst im Deutschtümlerischen ein bisschen sich betätigen und ein paar Jahrzehnte später dann in den USA gegen Hitler zu sein und auch mit dem Dr. Faustus einen Roman vorgelegt zu haben, der auch dieses Deutschtümlerische sehr kritisch untersucht, das ist doch ein sehr, sehr eigentümlicher Weg.
Ein sehr eigentümlicher Weg mit vielen großen Werken, die man gelesen haben sollte. Den Zauberberg hätten wir hier auch besprechen können, aber da geht es nicht so stark um Wirtschaft, aber auch das ein Jahrhundertroman. Dann natürlich Erzählungen sind zu nennen, die eigentlich so diese Thomas-Mann-Themen in Miniatur dann noch einmal zusammenfassen. Und nun also diese Buddenbrooks, 750 Seiten hat man vor sich, aber es sind lohnende Seiten. Wovon erzählt dieser Roman? Erzählt von der Familie Buddenbrook. Sie ist in Lübeck und sie ist eine Kaufmannsfamilie. Es ist ein großer Name, stadtbekannt. Und man kann fast sagen, es ist so ein neuer Adel damit begründet, nämlich ein bürgerlicher Adel, der auf Leistung beruht. Und diese Bürgersfamilie, diese Kaufmannsfamilie hält viel auf Anstand und Ehre, viel auf den Namen. Und darum geht es, denn dieser Roman erzählt die Geschichte eines Niedergangs. Denn es mag noch die alte Generation gegeben haben, wo das Geschäft florierte, wo das Geschäft einen ungeheuren Aufstieg erlebte, wo man Kapital akkumulieren konnte, sich auch vergrößern konnte räumlich. Das ist immer sehr wichtig, dass man also auch im Patrizierhaus wohnt, dass man wirklich auch nach außen zeigen kann, dass die Firma erfolgreich ist. Aber dann kommen die Missgeschicke mit den folgenden Generationen. Irgendwann stirbt der alte Konsul Johann Buddenbrook, sein Sohn Thomas übernimmt, aber er scheint die Geschicke nicht mehr so ganz richtig in der Hand zu haben. Und dann ist da seine Schwester, Toni, die Ehen eingeht, die eigentlich gewinnbringend sein könnten für die Familie, denn es geht da auch immer, wie sinnvoll ist die Aussteuer angelegt, aber auch diese Ehen sind nicht besonders glücklich. Und dann gibt es noch Christian, einen Bruder, der so gar nichts vom Geschäfte machen und vom Fleiß hält, der sich lieber in Nachtlokalen herumtreibt und. Und es gibt wirklich ein Tableau von Personal, und das Tolle ist, dass Thomas Mann unglaublich gut Figuren zeichnen kann, dass er auch Nebenfiguren nicht nur einmal kurz hinwirft als Zeichnung, wie man das in schlechten Krimis kennt, und dann sind die irgendwann abgeschoben, man weiß gar nicht, was ist damit los, sondern dass er sie wieder aufgreift. Und ohne jetzt zu spoilern, es ist ein geradezu genialer Einfall, eine wirkliche Randfigur aus diesem ganzen Kabinett ganz am Ende noch einmal zu Wort kommen zu lassen, und das ist extrem eindrücklich, fast markerschütternd. Ja, und dieser Roman erzählt von dem Niedergang dieser Kaufmannsfamilie und erzählt aber dann auch unglaublich viel über den Kapitalismus. Und meine erste Frage an dich wäre, was ist denn das eigentlich für ein Kapitalismus, der uns da geschildert wird? Oder anders gefragt, ist das eigentlich jetzt hier schon der moderne Kapitalismus, oder hat der Roman nicht auch etwas ungeheuer Anachronistisches? Denn der spielt jetzt zu einer Zeit, wo ein Engels in England unterwegs ist und die Industrialisierung beschreibt, wo ein Marx nach England kommt und dann beschreibt, wie moderne Spekulation stattfindet. Und hier sind wir eigentlich noch in einer sehr beschaulichen Welt in Lübeck.
Ja, man könnte vielleicht sagen, wir sind da noch in der Zeit des Handelskapitals. Also es wird ja gerne gesagt, dass eigentlich das Handelskapital dem großen Industriekapital vorausging und da die deutsche industrielle Entwicklung natürlich der englischen beispielsweise doch sehr hinterhergehinkt hat, ist es so, dass wir hier noch das gute alte Handelskapital erleben können. Wir hatten ja kürzlich auch Lea Haller im Interview zu Gast, die über die Schweiz berichtet hat und über das Schweizer Handelskapital. Und ich würde sagen, wahnsinnig viel von dem, was wir da im Gespräch mit ihr auch erfahren haben, sieht man in diesem Roman. Also beispielsweise die Nähe dieser Handelsfamilien zusammen. Du hast es eben schon gesagt, es geht immer um Hochzeiten, es geht immer um die Frage, wer vermählt sich mit wem, um das Geschäft noch stärker zu machen. Dass man sagt, da muss man noch eine Mitgift mitgeben, und die geht dann auch quasi direkt wieder ins Unternehmen mit rein und so. Das finden wir alles auch natürlich jetzt in historischen Beschreibungen dieser Zeit bei Lea Haller. Ich würde vielleicht einmal noch kurz zurückgehen. Du hattest eben die Charaktere angesprochen, bevor wir jetzt in dieses komplexe soziale, ökonomische gehen. Ja. Nochmal zu diesen ganz wunderschönen Charakteren.
Die du so willst uns jetzt sagen, dass du dich enorm mit Toni identifizieren kannst.
Also erstmal muss ich sagen, richtig, es gibt Toni Buddenbrook, das ist die Schwester von Thomas Buddenbrook. Also ich meine, im Großen und Ganzen werden wir ja heute wahrscheinlich von dieser Generation sprechen, ja. Wolfgang. Ne? Ja. Also von ja. dieser Generation, die doch im Mittelpunkt des Romans steht. Und Toni Buddenbrook hat zwei unglückliche Ehen, du hast es erwähnt. Und sie ist ein ganz liebenswerter Charakter in ihrer großen Dummheit, wie man wahrscheinlich sagen muss. Also sie sagt immer, ich bin ja kein dummes Ding mehr, aber in Wahrheit ist sie ein dummes Ding. Und es ist mit einer ganz großen Grausamkeit beschrieben. Und das ist sehr, sehr typisch, glaube ich, für Thomas Mann, diese Ironie, mit der er seine Charaktere betrachtet. Also es gibt da zum Beispiel auch die Clotilde, die zwar zur Familie gehört, aber die alle doch eher etwas dümmlich finden, über die sich alle mokieren, die auch nicht sonderlich hübsch ist. Und es gibt dann eine Gartenszene, da sitzt die Familie Buddenbrook zusammen im Garten und ich glaube, Thomas liest Charles Dickens, wenn ich mich recht entsinne. Toni liest auf jeden Fall E.T.A. Hoffmann und Clotilde liest dann eine Geschichte mit dem Titel Blind, taub, stumm und dennoch glückselig. Und das ist natürlich auf sie bezogen, dass sie blind, taub, stumm und dennoch glückselig sei. Und das ist so typisch für diese Grausamkeit, die Thomas Mann seinen Figuren entgegenbringt.
Und sie isst ungeheuer viel und das wird immer wieder aufgegriffen. Also das ist so ein leitmotivischer Gag, der sich da durchzieht. Ja. Oder man würde sagen, ein Running Gag, dass es immer, wenn es um Clotilde geht, nochmal ums Essen geht und dass sie dann auch schon woanders irgendwann untergekommen ist. Aber dann einmal die Woche kommt sie doch noch vorbei, um zu schlingen, wie es heißt.
Ja, um zu schlingen und dann heißt es auch immer, in gedehnten, freundlichen Worten zu sprechen. Also es sind immer dieselben Beschreibungen, die wir finden. Du hast auch schon den Bruder Christian angesprochen, von Thomas, der auch nicht so richtig zum Geschäfte neigt und der beharrlich über Schmerzen in seiner linken Seite klagt und große Freude daran hat, die Stirn und die Nase zu runzeln und allen zu erzählen, wie schlecht es ihm geht. Das sind immer dieselben Marotten, die da aufgebracht werden und die aber nicht nervig sind. Also es ist nicht so, dass man das liest und dann sagt, oh Gott, jetzt wird das schon wieder rausgeholt, sondern es ist wirklich unglaublich lustig und genau das funktioniert auch, glaube ich, nur wegen der Länge des Romans. Also
Und
Thomas Mann
wegen
hat
dieses
diesen.
ungeheuren Wortschatzes, das ist ja
Ja.
ein Wahnsinn. Man denkt plötzlich, ja, so reich ist ja tatsächlich die deutsche Sprache, wenn man es liest. Und übrigens ist mein Lieblingscharakter ja Christian. Den finde ich am
Ja,
tollsten, weil es so
natürlich.
eine wunderbare Abschiedsszene auch gibt. Also Christian geht immer sehr gerne in Clubs und Nachtlokale und hat da auch so einige Geschichten dann am Laufen. Und es ist sehr schön, als er sich dann aus der Stadt verabschiedet. Er geht dann nach England und England ist schon gleich wieder so der moderne Kapitalismus. Damit will man eher nichts zu tun haben. Aber er geht nach England und macht aber da auch weniger Geschäfte als viele Freuden und Theaterbesuche. Und da wird er verabschiedet dann, wenn er abreist. Und es sind aber all die aus der, ja, etwas halbseidenen Welt da und verabschieden ihn. Und er bekommt auch noch so eine Auszeichnung überreicht von einem Lokal, bei dem am Abend die rote Laterne
Ja.
rausgestellt wird. Also nochmal sehr deutlich gemacht, aber es ist eine sehr ulkige Gestalt auch. Und ich finde ihn eigentlich sehr schön, weil er natürlich vor allem seinen Bruder Thomas auf die Palme bringt. Der versucht, ganz dieser protestantischen Arbeitsethik zu entsprechen, Fleiß zu zeigen, Disziplin zu zeigen, immer korrekt zu sein, um dann diesen großen Namen der Familie in die nächste Generation übergeben zu können.
Es ist jedenfalls ein unglaublich langer Roman und nur deshalb funktioniert dieser Humor überhaupt, weil sich das so langsam aufbaut. Man lernt diese Charaktere kennen und man lernt sie in der Blüte ihrer Jugend kennen und das ist dort eigentlich schon alles angelegt, all diese Verhaltensweisen und das steigert sich bis zur Manie. Das wird auch am Ende des Romans geschildert, dass Thomas immer verrückter wird, damit seine Toilette zu pflegen, sich täglich zigmal umkleidet, jeden Morgen eigentlich schon eine Stunde lang vorm Spiegel steht und so. Und all diese Verhaltensweisen, die werden eben ganz, ganz langsam eingeführt und aufgebaut und dann lernt man diese Familie kennen und das funktioniert nur wegen der Größe des Romans. Also es gibt einen Text von Thomas Mann, beziehungsweise eine Rede, die heißt Lübeck als geistige Lebensform, wo er von der Entstehung der Buddenbrooks berichtet und eigentlich hatte er das als 250-seitigen Roman geplant. Es ist ihm angeschwollen, wie er schreibt, unter seinen Händen förmlich und es wurde immer größer und er schickte es dann zu Fischer und sagte sich, das habe ich jetzt getan und ob die es nehmen, keine Ahnung. Woraufhin die Antwort kam, gerne, aber dann müsste es um die Hälfte gekürzt werden. Und dann hat er im Lazarett, wo er wohl zu dem Zeitpunkt lag als junger Mann, da hat er dann einen mit Bleistift geschriebenen Brief verfasst an den Verlag Fischer und hat gesagt, nein, es funktioniert nur so in dieser Größe. Und das ist dann auch durchgewunken worden, mutmaßlich auf Anlass des Verlegers selbst.
Ja, und vielleicht mal ganz kurz diese Episode, die du angesprochen hast, mit Thomas, der versucht, sich immer noch korrekt zu kleiden, aber es gelingt alles ihm nicht mehr so. Er muss immer mehr die Form wahren, weil er merkt, dass er eigentlich geistig nicht mehr besonders rege ist. Also er versteht eigentlich die Zeit nicht mehr, versucht aber die Form nach außen zu wahren. Und wenn er dann einmal nicht gesehen wird, wenn er ganz für sich im Büro sitzt oder so, dann zeigt Thomas Mann ihn, wie er dann eigentlich aussieht, da heißt es dann, wie bis zur Unkenntlichkeit verändert sein Gesicht sich ausnahm, wenn er sich allein befand, die Muskeln des Mundes und der Wangen, sonst diszipliniert und zum Gehorsam gezwungen, im Dienste einer unaufhörlichen Willensanstrengung, spannten sich ab, erschlafften, wie eine Maske fiel die längst nur noch künstlich festgehaltene Miene der Wachheit, Umsicht, Liebenswürdigkeit und Energie von diesem Gesichte ab, um es in dem Zustande einer gequälten Müdigkeit zurückzulassen. Und einige Seiten später dann heißt es, dass er immer mehr das Maskenhafte betont, dass er immer mehr Zeit aufwenden muss, um irgendwie noch funktionieren zu können. Und dann heißt es dann tatsächlich, er sei jetzt nur noch Schauspieler.
Ja, er ist es nur noch Schauspieler. Das ist eine Szene, die ich später noch zitieren wollte. Genau das, was an diesen Satz, er sei nur noch Schauspieler, anknüpft, weil es da um den Habitus geht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal die Themen ein bisschen doch in eine Reihenfolge bringen, Wolfgang. Du hattest nämlich schon ein Thema angeschnitten und ich bin dann wieder abgewichen. Du hattest nämlich auch das Thema des Adels angeschnitten. Was ist das
Ja.
eigentlich? Ne? Also das ist irgendwie dieses alte Kaufmannskapital noch, was mit dem modernen Industriekapital nichts zu tun hat, was aber auch nicht sonderlich spekulativ ist. Also Handel klingt erstmal nach viel Spekulation, aber tatsächlich ist es so, dass es so einen Leitspruch der Familie gibt. Und der lautet sinngemäß, dass man gute Geschäfte machen solle, aber trotzdem nachts auch gut schlafen können muss. Und das ist der Leitspruch der Familie. Und Thomas, der Erbfolger, der dann das Geschäft übernimmt, der lässt sich dann ein einziges Mal dazu hinreißen, dagegen gegen diese Maxime vorzugehen. Er bekommt ein Angebot von einem der Familie bekannten Bauern, der in der Krise ist und der ihm die Erzeugnisse seines Hofes, seine Jahresernte überlassen würde zu einem Spottpreis, aber dafür braucht er das Geld eben sofort und er lässt sich dann auf diesen Handel ein, obwohl er normalerweise solche spekulativen Geschäfte überhaupt nicht mag. Und dann kommt das natürlich, wie es kommen muss. Es gibt den ha großen Hagelsturm und damit ist diese Ernte vernichtet und diese Chance zum großen spekulativen Gewinn. Das heißt, wir sehen hier eigentlich das alte Handelskapital, was sich nicht wirklich wagt, viel. Also, oder was nicht viel wagt und was immer irgendwann nur noch kleine Geschäfte macht. Also irgendwann wird das quasi zur Pfennigzählerei, was er dort betreibt. Und verbunden ist das aber mit einem ganz großen Stolz auf das eigene Geschäft, dass man sagt, eigentlich diese Spekulanten, die da Leute über den Tisch ziehen, das gehört sich nicht. Das macht man nicht. So verdient man nicht sein Geld. Und das ist natürlich auch der Grund für den Niedergang der Buddenbrooks, weil sie diesen neuen, deutlich spekulativeren Kapitalismus überhaupt nicht verstehen und sich gleichzeitig immer noch fühlen wie der Adel höchstpersönlich.
Und sie das auch als sündhaft brandmarken, also sowohl die Spekulation als auch den Export. Also es gibt mal diese Idee von Thomas ziemlich zu Anfang, wenn er in das Geschäft seines Vaters Johann eintreten will, ein bisschen Geschäfte mit England und Schottland zu machen, diese auszuweiten, denn es gäbe doch sehr viel, was man dorthin exportieren kann. Und dann sagt aber Johann Buddenbrook seinem Sohne gleich, auch er habe mal daran gedacht und sei dann auch nach England, sogar bis nach Schottland gereist und habe sich das angesehen und das seien doch Exportgeschäfte von, wie es heißt, gefährlichem Charakter. Und das zieht sich durch und ist sehr interessant zu sehen, dass wir es also mit Figuren zu tun haben, die offenbar zwar diese Geschäfte, diese Handelsgeschäfte beherrschen, aber nicht verstehen, wie die Zeit sich ändert, sondern aus einem falsch verstandenen Stolz heraus immer wieder darauf beharren, das haben wir immer so gemacht oder das ist in der Familie stets so gewesen. Nun könnten wir einmal mehr den Satz zitieren und wir tun es auch, dass im Kapitalismus alles Stehende und Ständische verdampft und alles Heilige entweiht wird und man kann sehen, dass hier Figuren irgendwie versuchen, das aufzuhalten, sich dagegen zu stellen. Aber gerade je heftiger sie sich dagegen stellen, desto eher gehen sie unter. Und das ist auf mehreren Ebenen interessant. Du hast dieses Geschäft jetzt erwähnt, das da gemacht werden kann. Also wir haben es da mit einem von Maibon zu tun. Also da gibt es einen Adelstitel dann offenbar, der in der Bredouille ist, aus Spielsucht heraus im Übrigen. Und der kann jetzt eigentlich nur so gerettet werden, indem Buddenbrook sagt, okay, ich kaufe ihm jetzt schon mal im Vorhinein diese Ernte ab zu einem Spottpreis. Der hat sich dadurch gerettet, der von Maibon, weil er dann seine Spielschulden bezahlen kann und ich habe ein gutes Geschäft gemacht und habe dann auch noch ein halbwegs gutes Gewissen, weil ich ihm ja auch dann geholfen habe. Und interessant ist, wer dieses Geschäft unterbreitet, es ist nämlich Toni. Sie versucht jetzt hier ihrem Bruder nahezubringen, modern zu wirtschaften. Und sie spricht auch von einem Coup, den sie da für ihn parat hat. Und er sträubt sich so unglaublich. Und warum tut er das? Es gibt eine sehr interessante Aussprache dann zwischen den beiden. Und dann heißt es dann, dass sie irgendwie ja jetzt übereinkommen müssen, ob diese Geschäfte gemacht werden können oder nicht, weil sie eigentlich nie gemacht wurden, solche Geschäfte. Und dann ist es aber erstaunlich, dass er eine Anekdote erzählt. Und zwar erzählt er eine Anekdote, wie er bei einem Adligen war, der ihn erst nicht richtig beachtet hat. Und wie aber dann er als Buddenbrook sich auch plötzlich ganz souverän verhielt, nämlich gar nicht wartete mehr irgendwann, dass dieser Adlige ihm einen Sitzplatz anbietet, sondern er hat sich schon selbst hingesetzt und hat, als er dann aufgefordert wurde, sich zu setzen, gesagt, ich sitze längst. Und dass er diese Chuzpe hat, dass er sagt, ich bin hier der neue Adel, nicht mehr ihr. Das ist etwas, was für ihn ganz wichtig ist für sein Standing in der Gesellschaft. Und er fragt sich nun, wenn er jetzt so ein Geschäft macht wie dieses, dass er da spekuliert auf eine Ernte, bekommt er dann noch diesen Respekt von der Gesellschaft? Kann er dann auch diesem von Maibon gegenübertreten, so dass er nicht als Halsabschneider oder so erkannt wird? Wir werden ja gleich noch mal ein bisschen über gewisse antisemitische Konnotationen in dem Text eingehen, aber es geht um einen ganz eigenen Ehrbegriff, den man hier hochhalten will, und der ist gefährdet, wenn man ein spekulatives Geschäft macht, und es kommt auch wieder dieser Satz ihm in den Sinn seines Bruders, geäußert in einem Nachtlokal, dass eigentlich doch Kaufleute nichts anderes seien als Gauner.
Ja, und das Problem ist ja, dass ihm irgendwann auffällt, also er empört sich wahnsinnig über diesen Satz, dass sein Bruder sagt, Kaufleute, ja, die seien ja quasi auch nur Gauner, aber irgendwann merkt er, dass er sich vor allem deshalb darüber empört, weil er sich gar nicht sicher ist, ob da nicht vielleicht doch was dran ist. Und das ist eigentlich dieser große Verfall schon. Ich meine, du hast es ja gesagt, wir sprechen hier von einem Roman, der nicht zufällig den Untertitel Verfall einer Familie trägt. Und es gibt da einerseits einen körperlichen Verfall, du hast es angesprochen, der Vater, also der Thomas, der dann an einer Zahnkrankheit stirbt, aber gleichzeitig gibt es auch einen gewissen moralischen Verfall, weil nämlich diese bürgerliche Haltung, also jetzt in so einem ökonomischen Sinn gesprochen, bürgerliche Haltung und diese Disziplin, die sich der Thomas selbst auferlegen muss. Das ist eigentlich das große Problem. Es ist nicht mehr wie bei den Vorfahren, dass man sagt, die haben das wirklich gewissermaßen im Blut gehabt, die haben das geliebt, diesen Beruf, sondern Thomas muss sich die gesamte Zeit über zur Disziplin zwingen. Er ist eigentlich gar nicht in dieser Rolle wirklich zu Hause. Und man merkt bei ihm bereits, dass es da ein paar künstlerische Interessen gibt, die vorher kaum entwickelt waren. Und bei seinem Sohn ist es dann noch deutlich stärker, bei dem kleinen Hanno, um den es dann ganz am Ende noch einmal relativ ausführlich geht, der dann nämlich überhaupt körperlich schwach ist, aber auch intellektuell nicht allzu leistungsfähig. Also in der Schule kommt er nicht gut mit, er ist faul und unachtsam, aber er hat eben dieses musische Interesse, dieses künstlerische Interesse. Und das ist sicherlich eine Geschichte, die man natürlich auch in der Familie Mann genauso gefunden hat, dass man erst diese Handelsfamilie hatte, die erfolgreiche, und dann auf einmal diesen Übergang, wenn auch nicht so tragischen Übergang, der Wohlstand wurde ja weitererhalten, wenn nicht sogar gemehrt, den Übergang zu einer großen Künstlerfamilie. Denn bei den Manns gab es ja nicht nur Thomas Mann, sondern es gab ja auch seinen Bruder Heinrich Mann, ebenfalls erfolgreicher Schriftsteller. Es gab die Kinder Klaus und Erika Mann, die auch geschrieben haben. Goloman, den Historiker. Das heißt, wir haben da eine große Familie von Intellektuellen, aber bei den Buddenbrooks wird das wirklich als ein Verfall dargestellt, dass das alles verfällt. Und ich weiß nicht, Wolfgang, wie weit wollen wir, um dieses schreckliche Wort zu benutzen, spoilern?
Naja, man kann es ja ein bisschen vielleicht umschreiben. Also es ist ja nun so, dass du, glaube ich, etwas jetzt zur Maskenhaftigkeit sagen wolltest, oder?
Ja, gut, dann spoilere ich einfach nicht allzu viel, wenn es dir lieber ist. Ja, es gibt dieses wunderbare Zitat zum Maskenhaften, wo man halt daran erkennt, dass es eigentlich nicht das ist, was Thomas Mann machen möchte.
Und Thomas Buddenbrook meinst du?
Thomas Buddenbrook, richtig.
Ja.
Warte, jetzt muss ich mir mal diese Stelle
suchen. Also Thomas Buddenbrook möchte ja nochmal einmal diesen Fleiß und diese Bürgerlichkeit vertreten und
Lass mich was zitieren. Ganz interessant,
dass Thomas Mann das ja 1901 veröffentlicht. Das heißt, Thomas Mann hat jetzt die Soziologie noch nicht verinnerlicht, konnte sie noch nicht verinnerlichen, weil sie auch zum großen Teil nicht geschrieben ist, zur protestantischen Arbeitsethik. Das ist also etwas, wir fragen uns ja auch immer, was weiß die Literatur? Also es ist ja nicht einfach so, dass die Literatur sagt, ach, das ist wohl jetzt gerade hier in der Soziologie, ich mache mal einen Roman draus oder so. Das ist ein bisschen wie so bei schlechtem Theater heute. Die lesen ein paar Theoriebände und glauben dann ein Theaterstück draus machen zu müssen. Aber Thomas Mann ist jetzt jemand, der das selbst eigentlich ganz stark aufgreift und erkennt und in gewisser Weise hier ein Wissen vermittelt, was dann nachher ein Soziologe wie Max Weber und so weiter noch ausbreiten wird. Zumindest hat Mann erst sehr viel später Weber rezipiert. Ich will nur einen einzigen Satz vorlesen aus den Betrachtungen eines Unpolitischen. Das ist ja das entsprechende Werk, was ja sehr antidemokratische Züge hat. Aber da sagt er Folgendes bezogen auf die Buddenbrooks: Ich lege einigen Wert auf die Feststellung, dass ich den Gedanken der modern kapitalistische Erwerbsmensch, der Bourgeois in seiner asketischen Idee der Berufspflicht sei ein Geschöpf protestantischer Ethik, des Puritanismus und Calvinismus, völlig auf eigene Hand, ohne Lektüre, durch unmittelbare Einsicht erfühlte und erfand.
Das ist jetzt die Soziologie Max Webers, aber ich wollte jetzt noch eine Stelle zitieren, die, glaube ich, dann auch noch etwas vorwegnimmt, was noch viel weiter weg ist, nämlich Pierre Bourdieu, wenn wir mal über Habitus sprechen. Denn du hattest vorhin angedeutet, es gibt diese Szene, wo es heißt, dass er sich in einen Künstler verwandelt. Denn er kann die Dior kaum noch wahren, wie es hier heißt, also nach außen hin kaum noch repräsentieren, weil er nachgelassen hat und weil er, wie eben erwähnt, eigentlich schon gar nicht mehr der richtige Mann dafür ist. Er hat nicht die wirkliche Begeisterung für diesen Beruf. Er will zwar die Familienehre erhalten, aber in Wahrheit ist er da nicht so ganz drinne wie seine Vorfahren. Und dann heißt es wirklich, Thomas Buddenbrooks Dasein war kein anderes mehr als das eines Schauspielers. Eines solchen aber, dessen ganzes Leben bis auf die geringste und alltäglichste Kleinigkeit zu einer einzigen Produktion geworden ist. Einer Produktion, die mit Ausnahme einiger weniger und kurzer Stunden des Alleinseins und der Abspannung beständig alle Kräfte in Anspruch nimmt und verzehrt. Der gänzliche Mangel eines aufrichtig feurigen Interesses, das ihn in Anspruch genommen hätte, die Verarmung und Verödung seines Inneren. Eine Verödung so stark, dass sie sich fast unablässig als ein unbestimmt lastender Gram fühlbar machte, verbunden mit einer unerbittlichen inneren Verpflichtung und zähen Entschlossenheit, um jeden Preis würdig zu repräsentieren, seine Hinfälligkeit mit allen Mitteln zu verstecken und die Dior zu wahren, hatte dies aus seinem Dasein gemacht, hatte es künstlich bewusst gezwungen gemacht und bewirkt, dass jedes Wort, jede Bewegung, jede geringste Aktion unter Menschen zu einer anstrengenden und aufreibenden Schauspielerei geworden war. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, schon so dieses Prinzip, das Habitus, wie man sich nach außen hin repräsentiert, wie man denkt, wie man auftritt. Nur, dass hier das große Problem ist, dass dieser Habitus ihm nicht eigen ist. Also das ist, was Bourdieu immer wieder beschreibt, dass es Menschen gibt, die sich einen Habitus aneignen, beispielsweise wenn man aus kleinbürgerlichen oder gar Arbeiterhaushalten kommt und an die Universität geht, dass man sich erstmal diesen Habitus, diese Verhaltensweisen aneignen muss, aber dass immer noch so ein Stallgeruch übrig bleibt bei denen, die nicht wirklich aus den bürgerlichen Schichten sind. Und hier können wir sehen, dass er zwar aus den bürgerlichen Schichten sind, aber dass dennoch, obwohl er diese Erziehung bekommen hat, dieser Habitus ihm nicht eigen ist. Denn es wird ja wirklich gesagt, dass es künstlich bewusst und gezwungen ist. Und das ist es ja gerade, was Bourdieu sagt, dass es bei denjenigen, denen so ein Habitus wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es da nichts Künstliches mehr dran gibt.
Das bedeutet also, Opfer müssen erbracht werden, um diese Traditionslinie fortzusetzen. Und was ist es eigentlich, was geleistet werden muss, damit man wirtschaften kann, und zwar solide und gut wirtschaften kann? Man muss doch eigentlich ein bisschen wie im Ring, Alberich, auf die Liebe, auf die Lust verzichten, nur wer der Minne macht, entsagt. Also wer versucht, die Lüste zu bremsen, das Begehren zu bremsen, dem steht ein erfolgreicher Weg als Unternehmer bevor, der also sparsam ist, der nicht alles gleich ausgibt. Das ist also diese Fantasie, die hier sehr, sehr deutlich ausgearbeitet wird. Und das wird auch dann von den nachfolgenden Figuren, von den nachfolgenden Generationen verlangt, immer wieder auf die Lust, auf die Liebe zu verzichten. Hanno soll auch nicht zu viel in die Oper gehen, er soll es nicht zu sehr genießen, Wagner-Opern zu hören. Toni ist natürlich die interessanteste Figur, was was das anbelangt, denn sie muss auch der Liebe entsagen. Sie lernt ja einen Mann kennen, beziehungsweise der taucht so plötzlich auf. Grünlich heißt er. Und dieser Grünlich scheint eine gute Partie zu sein. Und ihr Vater, Johann, ist gleich begeistert von diesem Grünlich. Man findet ihn zwar ein bisschen affektiert und er spricht ein bisschen gespreizt. Und er ist auch nicht attraktiv, aber er ist doch so, dass er der Tochter eine glorreiche Zukunft in ökonomischer Hinsicht geben kann. Der Vater studiert dann, bevor sie heiraten, noch Grünlichs Geschäftsbücher und sagt, sie seien zum Einrahmen. Es wird sich hinterher herausstellen, dass da viel Lug und Trug dabei ist und dass diese Ehe zu Bruch gehen wird, weil Grünlich dann auch noch bankrott macht. Aber bevor diese Hochzeit mit Grünlich stattfindet, gibt es ja eine Begegnung mit jemand, den Toni wirklich zu lieben scheint, nämlich Morten ist da. Und dieser Morten, der stammt aber nicht aus einer großen Familie und der wird auch nicht eine enorme Kaufmannskarriere machen. Der ist zwar auch bürgerlich, aber sicherlich nicht auf einer finanziellen Augenhöhe mit den Buddenbrooks. Und deswegen ist das auch nicht denkbar, dass sie mit Morten zusammenkommt. Was wir hier erleben ist, dass nochmal diese romantische Liebe, das romantische Liebesideal gegen das bürgerliche Liebesideal kontrastiert wird, aber so, dass eben mit Morten keine Zukunft besteht. Wenngleich Morten ja auch bürgerlich ist und auch an einer Stelle einmal sagt, wir, die Bourgeoisie, der dritte Stand, wie wir bis jetzt genannt worden sind, wir wollen, dass nur noch ein Adel des Verdienstes bestehe. Wir erkennen den faulen Adel nicht mehr an. Wir leugnen die jetzige Rangordnung der Städte. Wir wollen Freiheit der Presse, der Gewerbe, des Handels. Also er ist eine sehr moderne Figur, aber nicht der richtige Mann für Toni, weil Grünlich eigentlich vielversprechender ist, bis sich dann herausstellt, dass da immens spekuliert wurde.
Na gut, ich meine, der Morten ist ja eigentlich schon fast ein bürgerlicher Revolutionär. Er liest ja, glaube ich, sogar, heißt es dann, die Rheinische Zeitung. Wir wissen, bei dieser Rheinischen Zeitung hat auch Marx dann geschrieben und ist davon wahnsinnig begeistert. Und du hast es eben gesagt, ihm geht es um den Adel des Verdienstes. Und das ist ja etwas, was für dieses alte Bürgertum, das Buddenbrooksche Bürgertum, nichts ist. Also es gibt ganz gegen Ende des Romans eine Szene, wo die alten Geschäftsmänner, die schon ziemlich abgehalftert sind, in Travemünde im Regen im Café sitzen und sich noch einmal unterhalten. Und dann geht es darum, dass ein mittelständischer Unternehmer jetzt zum Konsul gewählt worden sei oder zum Senator, ich weiß es jetzt nicht genau, aber eins von beidem auf jeden Fall in der Stadt. Und Thomas Buddenbrook findet das schrecklich und sagt ganz klar, dass er das nicht findet, dass nur der Adel des Verdienstes gelten soll. Das heißt, da sieht man eine aristokratische Haltung, obwohl wir es natürlich in Wahrheit mit einer bürgerlichen Familie zu tun haben. Aber nochmal kurz zum Thema, also das nur mal am Rande, jetzt kurz zum Thema der Liebe entsagen. Du hast es eben mit Alberich verglichen im Ring. Es gilt ja nicht nur für Toni. Also Toni muss auf Morten verzichten, aber auch Thomas muss auf seine Liebe verzichten, denn er verliebt sich in eine Blumenhändlerin.
Ja.
Später im Roman baut er dann gegenüber von ihrem Blumenladen sein großes Haus, sodass sie sich ab und zu vielleicht noch einmal auf der Straße begegnen. Und sie müssen alle der Liebe entsagen. Und es gibt eigentlich nur einen, der nicht bereit ist, der Liebe zu entsagen. Das ist Christian, der Bruder. Genau. Und da sieht man dann, wie das läuft im Leben, wenn man nicht brav der Liebe entsagt. Und zwar, er heiratet dann am Ende eine auch alles andere als standesgemäße, die wohl am wenigsten standesgemäße Frau, eine Frau Aline Puhvogel, die bereits mehrere uneheliche Kinder hat. Und angeblich ist er der Vater des letzten Kindes, aber ob das so genau stimmt, weiß auch niemand. Und es gibt eine große, wutentbrannte Szene zwischen ihm und Thomas, wo darüber gestritten wird, nachdem dann die Elterngeneration tot ist, ob er diese Frau nun heiraten darf oder nicht. Und Thomas sagt dann zu ihm, sagt dann zu Christian, wenn er das wirklich tut, wenn er wirklich versucht, diese Frau zu heiraten, dann wird er ihn fertig machen, er wird ihn einweisen lassen in die Irrenanstalt. Und der Witz der Geschichte ist, dass nachdem dann am Ende Thomas gestorben ist, Christian es tatsächlich wagt, diese Frau Aline Puhvogel zu heiraten, die sich damit einerseits eine Menge Geld ins Haus holt, aber auch einen guten Namen. Und sie ist es dann, die ihn in die Irrenanstalt einweist und ihr altes, nicht ganz brav bürgerliches Leben wieder fortsetzt, nachdem Christian dann in der Anstalt sitzt und mutmaßlich auch nie wieder raus darf.
Nein, es ist ein unbürgerliches Leben, aber es gibt diese Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und da sagt dann Thomas zu seinem liederlichen Bruder: Du hast die Karre in den Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Meinst du, dass ich nicht vor Augen sehe, wie du gelebt hast, im Theater und im Zirkus und in Clubs und mit minderwertigen Frauenzimmern? Du meinst Aline? Ja, für diese Dinge hast du wenig Sinn, Thomas, und es ist vielleicht mein Unglück, dass ich zu viel Sinn dafür habe. Denn darin hast du recht, dass es mich zu viel gekostet hat und noch immer ziemlich viel kosten wird. Denn ich will dir eines sagen, wir sind hier unter uns Brüdern. Das dritte Kind, das kleine Mädchen, das seit einem halben Jahr da ist, es ist von mir. Esel. Sage das nicht, Thomas. Du musst gerecht sein, auch im Zorne gegen sie und gegen, warum sollte es nicht von mir sein? Was aber Aline betrifft, so ist sie durchaus nicht minderwertig. So etwas darfst du nicht sagen. Es ist ihr keineswegs gleichgültig, mit wem sie lebt. Sie hat meinetwegen mit Konsul Holm gebrochen, der viel mehr Geld hat als ich. So gut ist sie gesinnt. Nein, du hast keinen Begriff, Thomas, was für ein prachtvolles Geschöpf das ist. Sie ist so gesund, so gesund. Und da haben wir die große Opposition. Also wir haben die Familie, die verfällt, die auch kränklich ist. Und wir haben hier diese Aline, die strotzt vor Gesundheit, trotz dieses Lebens oder wegen dieses Lebens. Das bleibt unentschieden. Aber das sind so Oppositionen, die Thomas Mann eigentlich durchgehend immer wieder aufmacht. Und diese Gesundheit ist etwas, also so gesunde Figuren zu zeigen als besonders begehrenswert. Das ist hier heterosexuell betrachtet. Das finden wir aber ähnlich zum Beispiel dann ja auch wieder bei Tonio Kröger, wo Tonio Kröger auch eher diese Künstlerexistenz ist, nervös und all das. Aber dann gibt es Hans Hansen, der auch gesund ist. Also das ist dann auch die begehrenswerte Gegenfigur.
Ja, und es gibt natürlich bei Tonio Kröger dann eine ganz klare physiognomische Unterscheidung. Und zwar, es gibt die Unterscheidung zwischen den melancholischen, den braunhaarigen, den schwächlichen und den starken skandinavischen Typen, also den blauäugigen und blonden. Das wird ja unzählige Male an Tonio Kröger so beschrieben. Und das wird interessanterweise aber auch in den Buddenbrooks an einer Stelle geschrieben. Und zwar, wo es dann heißt, dass Hanno, also der kleine Sohn, dass der auf dem Schulhof sich umgeben sieht von diesen ganzen starken, blauäugigen, blonden skandinavischen Typen. Also das ist eine Unterscheidung, die wir dort auch haben. Was,
Bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei dieser Sache des Liebesverzichts, denn da dran hängt ja natürlich das Thema Erben. Also wir haben ja auch schon eine Folge zum Thema Erbschaften gemacht und wir können hier ganz wunderbar nachvollziehen, wie so eine Erbengesellschaft funktioniert. Und zwar funktioniert sie auch so, dass man sich unterordnet einem höheren Plan. Nun wissen wir, dass das ja hier alles in zwei geht und wir wissen auch von berühmten Unternehmerfamilien aus dem 20. Jahrhundert, wo diese Dynastie-Idee eigentlich selten eingehalten wird. Aber Toni möchte ja erstmal diesen Grünlich auf keinen Fall heiraten. Sie ist angewidert, sie findet ihn lachhaft, sie findet ihn furchtbar. Aber die Mutter sagte ja dann, der Weg, der sich dir heute eröffnet hat, ist der dir vorgeschriebene, das weißt du selbst recht wohl. Und es beginnt Toni immer mehr zu begreifen, was eigentlich von ihr verlangt wird, denn sie ist ja eine Buddenbrook, das sagt sie auch immer sehr deutlich. Und du hast ja eben schon sie als ein bisschen dumm charakterisiert. Vor allem ist sie stolz, sie ist arrogant, sie möchte als erstes gegrüßt werden, sie möchte nicht selbst grüßen müssen. Und was dann auch noch mal deutlich wird, ist, wie sie sich zu verstehen hat, das teilt ihr nämlich der Vater in einem Brief mit. Und das ist eine ganz berühmte Passage. Da heißt es: Wir sind, meine liebe Tochter, nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes kleines persönliches Glück halten. Denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette. Und wir wären, so wie wir sind, nicht denkbar ohne die Reihe derjenigen, die uns vorangingen und uns die Wege wiesen, indem sie ihrerseits mit Strenge und ohne nach rechts und links zu blicken, einer erprobten und ehrwürdigen Überlieferung folgten. Dein Weg, wie mich dünkt, liegt seit längeren Wochen klar und scharf ab abgegrenzt vor dir, und du müsstest nicht meine Tochter sein, nicht die Enkelin deines in Gott ruhenden Großvaters und überhaupt nicht ein würdig Glied unserer Familie, wenn du ernstlich im Sinne hättest, du allein mit Trotz und Flattersinn deine eigenen unordentlichen Pfade zu gehen. Dies, meine liebe Antonie, bitte ich dich in deinem Herzen zu bewegen. Und damit ist auch eigentlich dann die Entscheidung gefallen.
Ja, und man sieht hier vor allem diese Tradiertheit, also dass dieses Unternehmen weitergegeben wird, dass die Berufe weitergegeben werden und dass die Frauen sich dem unterzuordnen haben. Und man sieht eben auch dieses adelige Verständnis. Und es gibt eine Passage, jetzt muss ich direkt noch ein Zitat hinterher schießen quasi, und zwar, wir haben ja schon über Morten gesprochen, sie lernt diesen Revolutionär kennen, der alle feudalen Schranken niederreißen will, der will, dass ein Adel des Verdienstes besteht und der nichts mit dem alten Adel, aber auch nichts mit diesem, ich nenne es mal Bürgeradel, sowas in der Art sind die Buddenbrooks ja letztlich, zumindest ihrem Selbstverständnis nach, zu tun haben möchte. Und er sagt dann zu Toni, sie haben Sympathie für die Adligen. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil Sie selbst eine Adlige sind. Jaha, haben Sie das noch nicht gewusst? Ihr Vater ist ein großer Herr und Sie sind eine Prinzess. Ein Abgrund trennt Sie von uns anderen, die wir nicht zu Ihrem Kreise von herrschenden Familien gehören. Sie können wohl einmal mit einem von uns zur Erholung ein bisschen an der See spazieren gehen, aber wenn Sie wieder in Ihren Kreis der Bevorzugten und Auserwählten treten, dann kann man auf den Steinen sitzen. Und auf den Steinen sitzen bedeutet, dann bleibt man alleine und dann ist er zurückgelassen, obwohl sie sich eigentlich lieben. Und das ist ja das, was ich vorhin schon beschrieben hatte, was Lea Haller eben auch in ihrem Buch über das Handelskapital beschreibt, dass es wirklich diesen Kreis der Auserwählten, der Bevorzugten gibt, also der großen Familien, zwischen denen normalerweise geheiratet wird. Man sieht das ganz wunderbar. Es gibt zum Beispiel Toni, also Toni wird irgendwann in eine Pension gegeben und eine Pensionsgenossin von ihr, die natürlich auch aus reichem Hause kommt, die wird dann später Thomas heiraten. Ja. Und auch sonst gibt es immer wieder diese Geschichten in der Stadt, die Hagenströms heiraten die Möllendorfs und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich ganz wie der Adel, der sich auch nur untereinander verheiratet.
Und ein bisschen haben wir das heute ja auch. Also wir haben das in den USA noch mal viel stärker dann zum Teil, weil die keinen richtigen Adel haben, haben die das sehr viel früher da eingeführt. Aber da haben wir auch diese Familien. Oder man muss ja nun mal nachschauen, bei all diesen großen Unternehmen, die man so kennt, gerade so aus dem Digitalen, diese jungen, frischen, neuen, disruptiven Unternehmen, wo waren denn eigentlich die alle so auf Schulen und Universitäten? Ja, das sind immer Privatschulen oder das sind diese fünf Elite-Unis, die einem da einfallen. Das ist natürlich nicht deshalb, weil es da die genialste Lehre oder so gibt, ja, auch auf dieser Wirtschaftshochschule in Fallenda oder so ist es ja keineswegs, die ist ja hier in der Nähe von Koblenz, so dass da unglaublich geniale Geistesgrößen rumlaufen, also zumindest wenn ich sie mal im Restaurant irgendwo sehe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass dem so ist, aber man hat jetzt natürlich dann den Namen, mit dem man da ausgestattet ist und man hat halt dann die Brief und Siegel von dieser Schule, hat also quasi den Adelstitel durch diesen Schulbesuch überreicht bekommen und kann dann in einer elitären Gemeinschaft sich sehr gut verknüpfen und kann dort dann entsprechende Netzwerke ausbauen und sich dann auch natürlich untereinander fröhlich heiraten. Und du hast jetzt Morten als den Revolutionär schon angesprochen, bürgerlich zwar, aber doch schon ganz von neuem Geiste. Aber es gibt natürlich auch das Personal, das eine gewisse Rolle spielt bei Thomas Mann. Und da gibt es eine sehr schöne Szene, da ist die Köchin Trina. Und die erlaubt sich dann eines Tages etwas. Also wir sind ja im 19. Jahrhundert. Wir haben die 48er Revolution. Also all das findet in Lübeck auch in abgeschwächter Form statt. Aber es gibt da auch mal Aufstände. Es gibt da auch mal Fragen, wie man mit der Presse umgehen sollte. Zensur, ja, nein. Sowas wird alles thematisiert. Nun, und dann gibt es diese Episode Trina. Die Köchin Trina, ein Mädchen, das bislang nur Treue und Biedersinn an den Tag gelegt hatte, war plötzlich zu unverhüllter Empörung übergegangen. Zum großen Verdrusse der Konsulin unterhielt sie seit einiger Zeit eine Freundschaft, eine Art von geistigem Bündnis mit einem Schlachtergesellen, und dieser ewig blutige Mensch musste die Entwicklung ihrer politischen Ansichten in der nachteiligsten Weise beeinflusst haben. Als die Konsulin ihr wegen einer missratenen Schalottensoße einen Verweis hatte zuteil werden lassen, hatte sie die nackten Arme in die Hüfte gestemmt und sich wie folgt geäußert: Warten Sie man bloß, Frau Konsulin, dat duert nun nicht mehr lang. Denn kommt ne andere Ordnung in de Sack. Denn sit ich dor op'm Sofa in Seden kläht und sei bedeinen mich denn. Selbstverständlich war ihr sofort gekündigt worden.
Ja, wir haben jetzt...
Aber sehr schön diese Ironie, ne? Also sehr schön diese Ironie, dass er, Thomas Mann ist jetzt, also das ist ja jetzt nicht immer die Erzähler-Ich-Stimme, sondern das changiert immer so rüber, dass jetzt also eigentlich das so ausgedrückt, wie unglaublich die Konsulin das findet, dass so ein Vorfall stattfinden konnte in ihrem Haus. Und es gibt dann auch draußen mal einen Aufstand und dann schickt sie auch sofort einen Diener unten die Tür zuzumachen. Und es ist die Frage, wer dann da drunten ist, vor wem muss man sich jetzt da schützen? Und dann heißt es, es ist das Volk.
Oder wie es später heißt, die Kanaille.
Ja.
Auf jeden Fall diese Art und Weise, du hast es eben schon angesprochen, diesen Metzger zu beschreiben, den blutigen Metzger, das ist dann eine Beschreibung, die sicherlich weniger jetzt unbedingt Thomas Manns Ansicht entstammt, sondern eher der Konsulin, denn Thomas Manns Verhältnis zur Politik war ja etwas ambivalent und das konnte man dann auch später wunderbar beobachten. Ich hatte ja vorhin schon diesen Text zitiert über Lübeck als geistige Lebensform und da sagt er zum Beispiel auch, die Weltrevolution, also die sozialistische Weltrevolution, die von Osten herkomme, die sei einfach eine Tatsache und sich dagegen zu sträuben, das sei eigentlich konservativ und die komme auf jeden Fall und er wolle nicht im Namen, also der sagt dann wirklich nicht im Namen der internationalen kapitalistischen Bourgeoisie sprechen oder so, also das klingt teilweise schon fast so ein bisschen doktrinär marxistisch, wie er das sagt und sagt dann nein, nein, wenn er das Bürgertum am Leben erhalten möchte, dann meint er damit nicht das kapitalistische Bürgertum, sondern er meint damit eigentlich nur dieses deutsche Kulturbürgertum, von dem er dann Mitte der 20er Jahre in diesem Text behauptet, es neige zur Mitte und ein Deutscher könne überhaupt nicht extrem sein. Naja, da haben wir ein paar Jahre später gesehen, dass er mit der Prognose doch eher hingefallen ist. Aber es ist dennoch interessant, um irgendwie das einzuordnen, weil wir da sehen, dass Thomas Mann jetzt nicht so ein eingerosteter Konservativer ist in dem Sinne. Also gerade was so sozioökonomische Veränderungen angeht, da ist er niemand, der sich groß dem Fortschritt entgegenstellen wollte, was vielleicht auch manchmal etwas opportunistisch oder naiv war. Aber dennoch ist das doch sehr bemerkenswert. Was du aber vorhin auch gesagt hattest, Wolfgang, ist ja, dass alles Ständische und Stehende verdampft. Das haben wir schon oft zitiert in diesem Podcast. Und ich würde da doch gerne nochmal auf die Rolle der Frau in diesem Roman eingehen. Denn du hast es gesagt, Toni muss sich unterordnen, wenngleich nicht nur sie, ihr Bruder muss sich auch der Tradition unterordnen. Er darf nicht eine Blumenhändlerin heiraten und sie darf nicht einen werdenden Arzt mit revolutionären Idealen heiraten. Aber Toni lässt sich ja zweimal scheiden. Und das erste Mal, da ist es noch so, dass das alles halbwegs, wie soll ich sagen, dass das akzeptiert ist in der Familie, weil man sieht, okay, dieser Grüne, der hat eigentlich, ja, der hat von Anfang an gelogen und betrogen, der war nie ökonomisch erfolgreich und den müssen wir wieder ausstoßen.
So, es ist ein toller Business-Talk zwischen ihr und ihrem Vater, wie dann diese Scheidung lanciert wird, denn der Vater hat natürlich Angst, wenn die sich nicht scheiden lässt und der Mann ist bankrott, dann muss ich am Ende noch löhnen und jetzt muss er irgendwie geschickt herausfinden, was eigentlich die Tochter will. Und dann gibt es so einen interessanten Satz, wo er dann das Wort Firma mit reinbringt. Also, dass die nicht jetzt in Gefahr gerät. Und dann ist natürlich für Toni alles klar. Ich lasse mich scheiden und gehe und nehme mein Kind mit.
Und das ist dann noch gar nicht der große Skandal. Aber sie heiratet dann erneut und sie heiratet einen einfachen, liebenswürdigen, wenn auch nicht attraktiven, aber doch einen auf seine Art und Weise liebenswürdigen Mann, Alois Permaneder, den sie in München trifft, der schon älteren Semesters ist und der sich dann noch einmal niederlassen will und eine Familie gründen möchte. Und auch wenn sie ihn jetzt nicht wahnsinnig liebt, dann will sie natürlich dem Namen Buddenbrook alle Ehre machen und will keine geschiedene Frau bleiben. Sie möchte noch einmal heiraten und nimmt das dann auf sich, heiratet diesen Mann, kehrt dann aber nach einigen Jahren schon wieder nach Hause zurück, unter dem Vorwand, dass sie betrogen worden sei und dass sie das so sehr verletzt habe. Aber in Wahrheit geht es ihr überhaupt nicht darum, sondern es geht ihr einfach nur darum, dass ihr Mann widerwärtig geworden ist in der Zeit. Und sie möchte sich dann scheiden lassen. Und dann kommt es zu einer Szene, die unglaublich bemerkenswert ist, wo sie mit ihrem Bruder zusammen im Haus der Eltern sitzt und sich darüber unterhält. Und der Bruder will ihr sagen, gut, der hat dich jetzt einmal betrogen, das gehört sich nicht, du bist jetzt hierher gekommen, du hast es ihm gezeigt, jetzt fährst du dahin wieder zurück und nimmst dein Eheleben wieder auf. Und dann sagt er ihr, sie solle bitte nicht noch einen Skandal machen. Und dann sagt sie, Skandal, Thomas? Du magst mir befehlen, keinen Skandal zu machen, wenn man mich mit Schande bedeckt, mir ganz einfach ins Gesicht speit. Ist das eines Bruders würdig? Ja, diese Frage musst du mir gefälligst erlauben. Rücksicht und Takt sind gute Sachen, bewahre. Aber es gibt eine Grenze im Leben, Tom, und ich kenne das Leben so gut wie du, wo die Angst vor dem Skandale anfängt, Feigheit zu heißen. Ja, und ich wundere mich, dass ich dir das sagen muss, die ich bloß eine Gans und ein dummes Ding bin. Und da sträubt sie sich auf, sie, die Frau, sträubt sich gegen ihren eigentlich mittlerweile schon patriarchalisch regierenden Bruder auf und sagt ihm ganz klar, nein, ich komme dort nicht zurück. Ich lasse mich von diesem Mann scheiden, und sie setzt sich durch und sie sagt ihm ganz klar, dass wenn er das nicht akzeptiert, dass er feige sei. Und ich finde deshalb die Rolle der Frau doch sehr ambivalent dargestellt in diesem Roman. Sie muss sich zwar unterordnen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie das nicht mehr tut.
Ja, und für ihre Tochter gilt ja dann Ähnliches. Also es ist schon eine sehr moderne Figur. Und es gibt ja noch einen Grund, warum sie nicht länger bei diesem Münchner bleiben will. Denn sie dachte sich natürlich, gut, ich heirate ja hier nochmal einen Unternehmer, wenn auch nicht so einen erfolgreichen wie mein Vater, aber doch einen Unternehmer. Aber hier kommt so ein bisschen die bajuwarische Ethik gegen die protestantische Ethik zum Ausdruck. Nämlich der sagt sich Folgendes, ach jetzt, wo wir noch deine Aussteuer haben und ich eigentlich auch ganz gute Geschäfte gemacht habe, dann vermieten wir doch oben und unten die Wohnung und leben in der Mitte und sind dann nur noch Couponschneider und arbeiten nicht mehr. Er verkauft dann die Firma, und das ist natürlich für sie unsäglich, dass sich dieser Bayer da in so eine Gemütlichkeit zurückzieht und nur noch im Wirtshaus sitzt. Das ist etwas, was sie gar nicht ertragen kann, weil das natürlich ihrem Ethos nicht entsprechen kann. Man könnte aber auch anders wirtschaften. Und das ist ja so der große Gegenpol zur Familie Buddenbrook, ist ja die Familie Hagenström gesetzt. Und hier sind wir sicherlich an einem Punkt, wo es sehr diffizil wird, und das kann man auch nur streifen. Aber es gibt ja eine sehr lange Beschäftigung seit einigen Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, mit Thomas Mann und seiner Darstellung jüdischer Figuren beziehungsweise auch antisemitischen Zeichnungen, die dort zu finden sind. Da gibt es sicherlich einschlägigere Texte als Buddenbrooks, wenn man an Welsungenblut oder so denkt. Aber diese Familie Hagenström ist, so wird zumindest dann immer wieder so deutlich gemacht, irgendwie eine Familie mit jüdischer Tradition, beziehungsweise wurde da eingeheiratet. Man kann auch im Übrigen überlegen, ob noch andere jüdische Figuren auftreten, die nicht so klar umrissen sind. Also bei Grünlich wird immer darüber diskutiert, ob dieser Name Bendix Grünlich auch jüdisch gelesen werden kann. Elsage heißt ein Literaturwissenschaftler, der sich damit intensiver auseinandergesetzt hat. Auch dieser Kesselmeier, das ist der Bankier von Grünlich, der dann, wie es heißt, immer blutigere Wucherzinsen ihn unterschreiben lässt. Auch der wird interessant gezeichnet. Da heißt es nämlich, der habe gelbe, kegelförmige Eckzähne. Also da kommt auch so ein Bild des Vampirismus raus. Aber bei dieser Familie Hagenström haben wir es also jetzt mit einer modernen Familie zu tun, einer Unternehmerfamilie, die viel spekulativer unterwegs ist. Und Hagenström ist auch einer, der versucht, einen Kuss sich zu erkaufen, schon von Toni, indem er ihr eine Semmel spendieren will. Und das lässt sie nicht mit sich machen. Aber auch dieser Name ist ja sehr eigenartig. Hagenström, also Hagen, natürlich auch da denken wir an den Ring, und das ist ja keine positiv besetzte Figur, und das Strömen ist natürlich auch vielleicht ein Sinnbild für die Geldflüsse, die strömen. Also da hat Thomas Mann sich so ein Wort gebastelt, denn ich habe gelesen, dass er tatsächlich anfangs die Idee hatte, diese Familie Kohn zu nennen, womit die jüdische Herkunft nochmal viel deutlicher hervorgestochen wäre. Und er spricht auch von Hermann Hagenström als einem imposanten Börsentypus in diesem Roman. Und wir haben es da also mit einem Mann zu tun, der weiß, wie zu spekulieren ist und der nicht irgendwann Pfennige zählen muss wie Thomas Buddenbrook.
Ja, du hast es vorhin ja schon erzählt, es gibt diese Szene, wo er sich mit Toni streitet. Soll er diesen spekulativen, riskanten Deal eingehen, soll er diese Ernte im Voraus kaufen, wodurch er einen unglaublichen Gewinn machen könnte, wenn er Glück hat oder nicht. Und daraufhin sagt er ja, dass sein Geschäft so etwas nicht mache und lässt dann auch, also wirklich antisemitische Sprüche fallen. Also sagt dann ganz klar, nein, das ist eigentlich was für die Juden, für die Halsabschneider, dass man da dem Bauern die Ernte zum halben Preis quasi abkauft, nur weil der jetzt gerade in Geldnot ist, und sowas mache er nicht. Und Toni ist dann auch regelrecht entsetzt und fragt dann nur, was, die Juden? Und sie versteht überhaupt nicht, was das bedeuten soll, wie das gemeint sein soll. Und so sagt Thomas Buddenbrook das. Gleichzeitig gibt es dann später eine Passage, die dem natürlich widerspricht. Denn am Ende lautet die große Pointe des Romans, dass das alte Herrenhaus des Vaters verkauft wird. Die große, große Villa in der Mengstraße wird verkauft. Und wer zieht ein? Natürlich die Hagenströms, weil die jetzt die aufstrebende Familie sind. Und Toni Buddenbrook, die ja immer voller Stolz ist und das überhaupt nicht akzeptieren kann, die wird wütend und die schäumt. Und Thomas sagt ihr dann einfach nur, nein, der Mann ist tüchtiger, er hat sich in öffentlichen Angelegenheiten vielleicht auch klüger angestellt als ich, und nun ist es an der Zeit, dass sie aufstreben und dass wir uns etwas Kleineres suchen. Und da ist dann interessanterweise dieses Ressentiment überhaupt nicht mehr da.
Ja, ich würde auch sagen, man muss unterscheiden zwischen der Figurenrede und dem, was eigentlich der Erzähler uns da sagt über das. Mhm. Und ich glaube, dass es ja eigentlich auch eine solche Ironie überhaupt produziert erst, weil man da Figuren hat, die die Gegenwart nicht verstehen oder die auch immer noch an einem merkwürdigen Bild von Kapitalismus festhalten. Also die auch glauben, dass Kapitalismus nicht spekulativ sein darf. Warum eigentlich nicht? Und das ist ja auch an sich kein schlimmes Geschäft, was da gemacht wird, dass man sagt, gut, da hat jemand extreme Schulden, jetzt schenkt man ihm nicht das Geld, sondern man schaut und guckt, wie man da ein Geschäft draus machen kann, dass das für beide, wenn es jetzt nicht Hagel gibt, eine Win-Win-Situation sein könnte. Also das ist ganz interessant, dass man, glaube ich, hier auch nochmal festhalten muss, es ist kein Roman, der jetzt so ein Idealbild eines guten Kapitalismus heraufbeschwört. Aber dann kam leider dieses ganz Moderne mit Exporten und mit der Börse und so weiter. Sondern natürlich wird auch hier schon gezeigt, wie an sich das System Lügen produziert, maskenhaftes Verhalten produziert, an sich immer spekulativ ist, denn es ist natürlich auch ein extrem spekulatives Geschäft, was die Buddenbrooks da betreiben mit ihrer Tochter, indem sie sagen, ja, das könnte der ideale Mann sein, um später reich zu werden. Und wir haben ja hier eine sehr schöne Verquickung, nämlich, worum geht es eigentlich bei Krediten und bei Spekulationsgeschäften? Es geht um Vertrauen. Ich muss vertrauen, dass ich den Kredit zurückbezahlt bekomme. Ich muss vertrauen darauf, dass das irgendwie ein anständiger Kerl ist. Das ist aber auch das, was ich haben muss. Vertrauen, wenn ich heirate. Vertrauen, dass ich nicht betrogen werde, dass die Bücher stimmen und so weiter. Und hier wird also das Emotionale mit dem Ökonomischen sehr gut verquickt. Und wir sehen also hier etwas, was fast marxistisch ist, das zu sagen, dass Thomas Mann hier begreift, dass der Kapitalismus an sich etwas Spekulatives hat. Nun mag das bei den Hagenströms dann nochmal in andere Geschäftsbereiche weiter vordringen, aber grundsätzlich angelegt ist es auch dort schon.
Ich glaube, man kann vielleicht diesen Roman oder diese Familie Buddenbrook, das, was sie macht, vielleicht kann man das am besten unter diesem Begriff der Ungleichzeitigkeit noch erklären. Mhm. Es gibt da diesen gesellschaftlichen Prozess, aber sie hinken dem irgendwie hinterher. Sie sind noch in dieser patriarchalischen Form fest, stecken sie eigentlich fest, wo man immer sagt, der älteste Sohn muss den Betrieb übernehmen. Und es gibt ganz viele Ansichten, die einfach mit dem, was gerade historisch sich entwickelt, nicht mehr übereinstimmen. Und gleichzeitig wissen die Buddenbrooks auch selbst überhaupt nicht so richtig genau, was sie politisch, gesellschaftlich wollen. Also es gibt am Anfang eine Diskussion noch der älteren Generation, wo dann gesagt wird, ich finde eher doch den Napoleon prima, aber mein Sohn, der mag lieber den Bürgerkönig Louis-Philippe. Und so geht das den gesamten Roman über, dass es politisch überhaupt nicht greifbar ist, was diese Menschen eigentlich für eine Welt wollen, und dass sie immer dieser Entwicklung so ein klitzekleines bisschen hinterherhinken und auch sehr, sehr reaktionäre Vorstellungen mitunter haben, obwohl sie es ja sind, die von diesem kapitalistischen System profitieren. Aber sie wollen eben so eine bestimmte kapitalistische Form des ehrbaren Kaufmanns. Das wollen sie eigentlich. Und dieses Spekulative Perspektive. Damit können sie eben überhaupt nichts anfangen und sie verstehen natürlich das, was du eben gesagt hast, nicht, dass der Kapitalismus immer spekulativ ist und diese reaktionären Ansehungen, die wenden sich dann teilweise irgendwie gegen diese Spekulation, dass man sagt, wir wollen noch den ehrbaren Kaufmann gleichzeitig, und das ist dann eben immer diese Widersprüchlichkeit, sagt man, wir wollen endlich in den Zollverein, wo mehr Handel möglich ist. Also es ist uneindeutig und es gibt diese ganz klar diese antisemitischen Einstellungen, die dann bei Thomas Bunrock spürbar werden. Gleichzeitig ist er dann später aber auch in der Lage, ein fairer Verlierer zu sein und überhaupt keine Ressentiments dann gegenüber Hagenström zu bedienen. Von daher ist das alles sehr uneindeutig, aber das ist ja keine Schwäche, sondern das ist ja eigentlich die Qualität des Romans, genau. Dass man da eigentlich sieht, dass da ganz viel an Gedanken und auch vielleicht an inkonsistenten Gedanken zusammenkommt. Ich meine, am besten kann man das natürlich bei Toni sehen. Toni hat sich dann einmal in der Jugendzeit da für ein paar Tage diesen jungen Mann angelacht, diesen bürgerlichen Revolutionär. Und übernimmt dann all seine Ansichten eigentlich lustigerweise. Sie schimpft dann auch mitunter gegen den Adel und er berichtet dann von der Einschränkung der Presse. Und noch 30 Jahre später erzählt sie dann, wie schlimm die Pressegesetze von 1847 oder so in der Art waren. Was natürlich auch einfach sehr ironisch von Thomas Mann berichtet wird, also wo er sich eher wieder lustig macht über diesen Charakter. Aber da sieht man, wie man sich diese Anschauung zu eigen macht und wie uneindeutig diese Zeit auch damals war. Und das ist ja, glaube ich, kann man vielleicht sagen, ein Thema, was dann immer wieder aufkommt. Also wir sehen das beim Zauberberg. Da gibt es ja auch große philosophische Diskussionen. Da gibt es so zwei Opponenten, den Settembrini und den Naphta, die immer miteinander diskutieren und große weltgeschichtliche Prinzipien gegeneinander verkünden und wieder streiten lassen. Aber es gibt auch den Dr. Faustus, der dann versucht, dieses Deutschtümlerische zu untersuchen, wo dann auch schon das später Faschistoide sichtbar wird. Das ist alles eine große Stärke von Thomas Mann, dass er da nicht einfach nur ein paar Masken aufeinander prallen lässt. Also jetzt nicht so ein brechtsches politisches Theater, wo man sagt, der steht für das und der steht für das und die prallen jetzt aufeinander, sondern dass es bei Thomas Mann ganz zerrissene Charaktere sind.
Ja, und das ist eigentlich das Faszinierende, dass man hier den Debütroman vor sich hat, eines Autors, der also in seinen 20ern ist und eine solche Fülle hat an Figurenzeichnungen, an Ambivalenzen, an Ambiguitäten, der wirklich Sprachbilder findet, die einen erschaudern lassen, die aber zum Niederknien zum Teil schön sind. Es ist Wahnsinn, was dieser Roman eigentlich kann. Und für mich die beeindruckendste Stelle ist eigentlich, wenn dieser Thomas Buddenbrook ja immer mehr erleben muss, er ist halt auch nicht besonders schnell mehr im Kopf. Und der Hagenström ist auch einfach schneller und das muss man sein. Wir wissen, der Kapitalismus rast. Er ist die permanente Krise, aber auch die permanente Revolution. Und wenn man im Kopf stillsteht, kommt man nicht mehr mit. Und dass dieser Thomas aber, du hast es ja gesagt, auch eigentlich sehr entfremdet lebt, eigentlich mal was anderes wollte vielleicht. Ja. Es gab da mal diesen Moment und dann wird da auf ein paar Seiten berichtet, wie er Schopenhauer mal mit glühend heißen Wangen gelesen hat und dass er so beeindruckt davon war, dass da ein einsamer Kopf saß und sich dies erdacht hat und so eine Anstrengung vollführt hat, dass er so beeindruckt davon ist. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise so ein Spiegel für Thomas Mann dann, dass hier einer sitzt und sagt, ich schreibe jetzt einen Debütroman, der ist aber 750 Seiten lang. Und dann ist da was zu lesen und das können wir vielleicht für unser Ende jetzt mitnehmen, nämlich viele werden vielleicht auch sagen, ach, jetzt so einen langen Roman lesen, muss denn das sein? Aber ich glaube schon und ich glaube, dass das etwas ist, was einen sehr, sehr bereichert, damit es einem nicht ergeht wie Thomas Buddenbrook. Von dem heißt es nämlich dann, nachdem das geschildert wurde, wie erschütternd, wie ergreifend diese Schopenhauer-Lektüre war, da heißt es dann, er gelangte niemals wieder dazu, einen Blick in das seltsame Buch zu werfen, das so viele Schätze barg, geschweige denn, sich die übrigen Bände des großen Werkes zu verschaffen. Die nervöse Pedanterie, die sich mit den Jahren seiner bemächtigt, verzerrte seine Tage. Gehetzt von 500 nichtswürdigen und alltäglichen Bagatellen, die in Ordnung zu halten und zu erledigen, sein Kopf sich plagte, war er zu willensschwach, um eine vernünftige und ergiebige Einteilung seiner Zeit zu erreichen. Und man muss seine Zeit gut einteilen, um das lesen zu können, aber es lohnt sich sehr.
Es lohnt sich sehr. Und vielleicht noch abschließend eine weitere Literaturempfehlung von mir persönlich, denn es gibt in Deutschland die Buddenbrooks und es gibt aber auch aus dem Jahr, wo Thomas Mann den Nobelpreis bekam, 1929, ein US-amerikanisches Pendant dazu. Das ist von William Faulkner, The Sound and the Fury. Das ist letztlich auch nichts anderes als die Geschichte des Verfalls einer Familie. Und ich finde, dass beide Romane, also die sind stilistisch völlig unterschiedlich. Es ist, ich meine, du hast vorhin ja schon gesagt, Toni Buddenbrook sei ein moderner Charakter. Und das stimmt auf jeden Fall. Und wir sehen bei The Sound and the Fury auch diese modernen Charaktere. Es gibt da auch eine Frau, die ein uneheliches Kind hat. Es gibt all diese frühen Formen, sage ich mal, der weiblichen Emanzipation dort schon zu finden. Aber es ist stilistisch völlig anders. Und ich kann es wirklich nur jedem dringend ans Herzen legen, diesen Roman zu lesen. Der heißt auf Deutsch, glaube ich, Schall und Wahn, heißt er. Und wenn man es erstmal über die ersten, ich glaube, 50 Seiten geschafft hat, wo der geistig behinderte Sohn 12 Zeitebenen permanent durcheinander bringt, das ist zugegebenermaßen ein bisschen anstrengend zu lesen, dann ist es ein, finde ich, auch verhältnismäßig einfach lesbarer und ganz, ganz, ganz großer Roman, der eine ähnliche Geschichte, aber in einer natürlich völlig anderen Gesellschaft schildert.
Und dann müssen wir jetzt schließen damit, dass wir ja im folgenden Monat wieder etwas lesen, dann aber etwas sehr viel Kürzeres. Also hier Thomas Mann, da muss man jetzt mal diese 500 Bagatellen, die einen belästigen, beiseite wischen und man muss auch nicht nervös werden. Und Thomas Buddenbrook wurde schon nervös ohne Smartphone. Heute ist das ja noch eher gegeben, um jetzt diese 750 Seiten zu lesen. Aber dann kommt ein Roman, der sehr viel kürzer ist, aber der es auch in sich hat, der eine besondere Dichte hat. Eine französische Autorin. Wir lesen wieder ein Debüt. Und zwar heißt dieser Roman Fehlstart. Und er ist von Marion Messinard. Eine junge Frau verlässt ihr Elternhaus, geht von der Provinz nach Paris und begegnet dort dem modernen Kapitalismus beziehungsweise unserem heutigen Spätkapitalismus und hat dann zu kämpfen. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter www.paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.